Fortsetzung folgt von A bis Z. Und wie überhaupt hier immer Fortsetzungen folgen, eine Sendung folgt auf die nächste. Und deswegen gibt es jetzt an diesem noch drüben Samstag, wie gewohnt, auch wieder das Filmmagazin. Zwei glorreiche Halunken.
Du stehst auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder. Oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Verrät es schon, die beiden Halunken sind wieder eingeritten ins Studio A in die Johannesstraße 156. Und ich sage erstmal ganz höflich, hallo Halunke Patrick.
Dann sage ich höflich zurück, hallo Halunke Reinhard.
Und ich sage besonders höflich, hallo ihr da draußen, liebe Filmfans und passend zum Wochenende auch liebe Comicfans. Auch das wird hier und da Thema sein. Wir haben aber einige Filme auch natürlich zu besprechen, unter anderem Historisches. Also wir tauchen ein in verschiedene Jahrhunderte, kann man sagen. Also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg spielt ein Film. Es geht um die Nürnberger Prozesse im Film Nürnberg mit Russell Crowe als Hermann Göring.
Ja, und Rami Malek, da werden wir später noch drauf kommen, der hier eine ganz besondere Rolle meiner Meinung nach spielt. Genau, und was du in historischer Anspielung meinst, meinst du natürlich, ich weiß gar nicht, nach welchem Krieg das spielt.
Nach dem 30-jährigen Krieg, also nach 1648.
Genau, Rose. Unsere, die Schauspielerin, ja, die deutsche Schauspielerin der Stunde, man kann es ja nicht anders formulieren, auch dies ja schon in dem Film Der Astronaut ja bei uns besprochen, Rose mit Sandra Hüller.
48 ist sie gerade geworden und wir wissen ja, sie kommt aus Thüringen.
So alt sieht sie gar nicht aus. Ich finde sie noch sehr agil auf der Leinwand.
Ja, sie ist wirklich mittendrin. Sie hat gerade ihr absolutes Karrierehoch und über Rose, hast du ja schon gesagt, werden wir auch sprechen. Und dann reden wir über auch eine andere, finde ich, spannende Schauspielerin, die nur wenige kennen. Eine dänische Schauspielerin, Trine Dürholm, die spielt die Hauptrolle in Nachbeben.
Eine der Hauptrollen.
Mhm. Ein Film, der so ein bisschen untergegangen ist, aber der Gott sei Dank im Kinoclub läuft. Also wir haben allerhand vor und als erstes habe ich ein kleines Quiz für dich und für euch da draußen.
Reinhard, das ist wieder nicht vorbereitet.
Ich spiele jetzt einen Song, du musst jetzt nicht sofort sagen, woher. Aber wenn du es weißt, dann Respekt, wenn nicht, löse ich es dann auf.
Darf ich dann weiter hierbleiben oder muss ich dann gehen?
Du darfst weiter hierbleiben, weil es ist wirklich jetzt nicht so leicht. Aber er könnte dieses Wochenende auch live gespielt werden, vielleicht.
Thank you.
Es ist schwer. Es ist auch nicht der ganz richtige Song, den ich bringen wollte, aber wir sind auf der richtigen Spur. Patrick, du kannst erstmal versuchen, aus welchem Universum dieser Song ist.
Also vom Sound her bin ich im Star Wars-Universum angekommen, aber ich glaube, du wolltest einen anderen Song spielen. Jetzt müssen wir mal, also wer jetzt Star Wars-Fan ist und zuhört, weil ich glaube, dass das von der gleichen Band sein könnte, weil John Williams hat ja das auch komponiert extra für den Film und es kann sein, dass er in anderen Szenen, weil er hat ja zum Beispiel auch bei Episode 6 gibt es ja auch diesen Song unten bei Jabba the Hutt und den Song hat er auch geschrieben. Es könnte also sein, dass der auch von John Williams ist, aber du kannst uns ja mal
also
aufklären.
Also die Rückkehr der Jedi-Ritter, auf jeden Fall Cantina-Band nennt sich die Band. John Williams hat das auf jeden Fall mitgeschrieben.
Genau,
und
aber es ist der nicht.
Bestenfalls ist der nicht und um mal den Song zu bringen,
genau,
der eigentlich wesentlich
drunter
ist.
Den haben wir jetzt rausgesucht, weil den kenne ich so.
Der könnte dieses Wochenende auch beim Comic-Park nämlich live zu hören sein und der geht so. Will man auf jeden Fall mittanzen bei diesem wunderbaren Cantina-Song, eigentlich ungewöhnlich für Star Wars, weil es eine Film-im-Film-Szene ist. Ne? Es kommt in der Kantine vor, wo kommt der genau?
Ja, sag. In der Cantina-Bar, das ist eine ganz, da kommen die doch so rein und dann gibt es ja die berühmte Szene mit dem Arm ab und hat Han Solo als erstes geschossen. Das sind ja ikonografische Szenen sind das und das hier kann man sich auch, also das ist so ein Song, den hörst du 5 Minuten, dann findest du ihn geil, nach 6 Minuten findest du ihn richtig kacke und du möchtest dir irgendwie die Ohren ausstechen und nach 10 Minuten wird er wieder geil. Das ist so ein, also es gibt auch endlos Schleifen auf YouTube, das ist wirklich eine coole Sache.
Und dass wir ihn spielen, hat damit zu tun, dass dieses Wochenende in Erfurt wieder der Comic Park stattfindet, jeweils 10 bis 18 Uhr auf der Erfurter EGA und es tritt wieder in diesem Jahr die Band Tag der Helden auf, die eben genau diese Songs nachspielt. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch den Cantina-Song immer so als Erkennungsmelodie zwischendurch bringen.
Ja, da gibt's Standing Ovation.
Kann man dann sich anschauen. Das komplette Programm könnt ihr euch anschauen unter comicpark.de und da seht ihr bestimmt auch den einen oder anderen Jedi-Ritter, Stormtrooper, also nicht nur die, also auch viele andere Comic-Heldinnen und Helden, also Prinzessinnen sind da zu sehen. Also
es zeigt auch, wie viel Cosplay da auch da gedacht ist. Ich meine, Star Wars und Comic, klar, es gibt viele Star Wars Comics, aber der Ursprung ist ja ein Film, machen wir uns ja nichts vor. Deswegen finde ich es da auch schön, dass da aber auch der Comic-Park sehr entspannt ist. Ich meine, Ghostbusters sind ja auch da, haben die, es gab eine Comic-Serie, aber an sich war es ja ein Ursprungsfilm. Deswegen finde ich das ganz toll, aber es wird auf jeden Fall ganz viele Jedi-Ritter zu sehen. Ich hoffe auch ganz viele Sith-Lords. Maul würde mich ja freuen, alleine weil die Maul-Serie ja gerade so durch die Decke geht von den Kritiken auch allein und auch von dem Resümee der Fans. Wäre es ganz schön, heute schön mit einem doppelten Klingschwert, also Lichtschwert. Also das wäre schön. Da würde ich mich freuen.
Star Wars-Fans sind auf jeden Fall da, aber auch viele andere. Es gibt auch einen Star Wars-Schaukampf. Also man kann da vieles erleben also, und kann sie eben austauschen. Man ist unter Fans und das wird richtig voll.
Wird richtig
und das,
toll.
Das ist was Besonderes.
Man sieht auch die Stadt, in der Stadt atmet schon so ein bisschen. Man sieht schon die ersten Verkleideten.
Ja, und das ist schön. Das ist jetzt 2 Tage lang an diesem Wochenende der Comic Park. Jetzt fangen wir aber erstmal ganz regulär an, sagen nochmal Hallo und herzlich willkommen zu 2 glorreicher Lunken, dem Filmmagazin mit Reinhard und Patrick. Und wir reden über einen ersten Film und hören mal direkt in den Ausschnitt rein,
bitte,
was das bitte sein könnte.
Ich danke dir wirklich sehr.
Bist du Andy?
Ja.
Hi, ich bin Jin Chao, deine Assistentin.
Cool, ich war schon gespannt. Freut mich, dich kennenzulernen.
Heute früh war ich noch Praktikantin, aber wenn eine Stelle frei wird, dann dürfen wir uns dort vorstellen. Und soll ich dir was sagen? Keiner wollte in deine Abteilung, weil sie nichts mit Mode zu tun hat. Also bekam ich die Stelle. Cool, oder?
Total.
Runway. Ist nicht einfach nur ein Magazin. Es ist eine globale Ikone. Ein verschlungener Pfad, der uns alle wieder zusammenführt.
Hallo.
Oh, seht, was TK Maxx angespült hat.
Entschuldigung, wer ist das? Kennst du sie?
Das ist schon ein bisschen gemein, was hier ist, ja. Aber ein Gag, der funktioniert schon mal bei Patrick.
Also bei mir funktioniert dieser Gag wundervoll.
Ein Ausschnitt aus Der Teufel trägt Prada, Teil 2. Der erste Teil ist vor 20 Jahren gelaufen. 20 es geht um ein Modemagazin, es geht um eine Modechefin, wieder gespielt von Meryl Streep, die damals sogar für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert war. Und das Team von damals ist auch wieder vereint, also Anne Hathaway ist wieder mit dabei, Emily Blunt und Stanley Tucci ist auch dabei.
Diese vier Darsteller sind dabei, das wurde jetzt noch ein bisschen ergänzt durch Kenneth Branagh, spielt jetzt zum Beispiel mit, oder Justin Theroux spielt mit, der immer gerne toxische Männer auch verkörpert, auch hier in dem Film das wieder ganz toll macht. Lucy Liu ist dabei, also vom Cast her haben die wirklich toll gemacht und auch hinter der Kamera sind es die gleichen Leute wieder, also der gleiche Regisseur und auch
David Frankel, Reinhard. Also, Mastermind hinter Sex and the City, das passt auch ganz gut.
Ja, das passt perfekt und ich glaube, so kann man auch gut die Bewertung des Films angehen.
Ja, fangen wir doch mal gleich an. Also, wir heben es so ganz klein bisschen auf, bisschen Geschichte noch. Gibt es denn überhaupt die Geschichte? Weil ich habe das Gefühl, also das kannst du uns auch gleich sagen, dass also was ich so gelesen, gehört habe, wir haben uns extra noch nicht drüber unterhalten. Viele haben so rumrumort, das ist ein bisschen dünne. Der Film ist ja ein Riesenerfolg, das kann man schon mal vorwegnehmen. Also alle gehen rein, weil der erste Film so ein Kultfilm ist. Also gib uns noch ein bisschen von dieser vielleicht dünnen Geschichte.
Also, wir machen erstmal die Sachen, die nicht so gut funktionieren. Also die Geschichte ist hanebüchend, wie wir so schön immer sagen. Ich finde dieses Wort so schön, hanebüchend. Das ist ein zusammenflickend Ding. Also wir haben, Meryl Streep ist weiter, die Miranda Presti, die ja auf einer echten Mode-Ikone auch basiert. Ich glaube, die war bei der Vogue arbeitet.
Genau, Anna Wintour.
Die war ja auch bei der Oscar-Verleihung mit auf der Bühne. Eine sehr garstige Person und das ist natürlich ein Geschenk für einen Film. Wird wieder von Meryl Streep verkörpert und es ist so, dass unsere von Anne Hathaway, die damals für sie gearbeitet hat, ist Journalistin, wird aber entlassen und bei Runaway, also bei diesem fiktiven Magazin, versuchen sie halt, sie wieder auf die Spur zu bringen, weil es ein PR, sie soll als PR da reinkommen, aber soll das auf investigativen Journalismus und die Zeitung wieder nach vorne bringen. Nach und nach kommt aber raus, dass alles ein bisschen schwieriger ist und Emily Blunt, die auch früher da gearbeitet hat, die momentan aber für eine wichtige Kundin auch Werbepartnerin des Runaway-Magazines, kommt jetzt auch in diese Geschichte rein und alles gipfelt denn alle darin, dass alle ihre Bedarfe da irgendwie haben und da hinterher sind und auch ein bisschen die Frage nach investigativen Journalismus stellen, aber das ist alles am Rande. Das ist nicht der Kern des Films und das auch nicht die Qualität des Films. Also Geschichte braucht man hier nicht wirklich
erwarten. Was ist denn die Qualität des Films, muss man gleich zu fragen.
Also erstmal, Filme brauchen natürlich immer auch eine Zielgruppe und die Zielgruppe hier ist zum Beispiel in erster Linie die modeaffine Menschen. Also es muss so, ich bin rausgekommen aus dem Film und habe mir gedacht, ich habe nach 20 Minuten gemerkt, scheiße, es geht ja um Mode, das hatte ich ganz vergessen. Und dann wurde mir im Nachhinein aber gesagt, Patrick, diese ganzen Montagen, die mich total genervt haben so zwischendrin, die sind exorbitant, weil die wechselt ja ihr Outfit die ganze Zeit und ich saß so, ja, das ist halt eine Tasche. Nein, das ist keine Tasche, das sind Schuhe und das sind Sachen und ich habe keine Ahnung davon. Also man soll, wenn man modeaffin ist und sich in der Modebranche, in dieser fiktiven Welt, die ich ja den Untergang der modernen Zivilisation bezeichne, ganz zurückhaltend, wenn man das hat, ist das ein wundervoller Film. Also man könnte auch einen ganzen Film mit Soundtrack anmachen und könnte man schön gucken. Die zweite Komponente, aber warum ich auch sage, dass dieser Film auch verdient, gerechtfertigt Erfolg hat, ist die vier Hauptdarsteller. Ich habe zwar noch andere Rollen, die so ein bisschen da reinkommen, die schweben aber so im Orbit rum. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci spielen sich hier einen Wolf. Es ist eine wahre Pracht. Meryl Streep ist ja auch, die hätten dir auch sagen können, du sagst jetzt nur noch Puppi, Kaki, 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 Puppi. Und Meryl Streep hätte das trotzdem so rausgeholt, dass es garstig gewesen wäre und dass es fies gewesen wäre. Die Figur von Emily Blunt ist so wundervoll. Das ist so wie, solche Menschen gibt's in der Realität. Ich versuche sie hier auch in Realität einzubetten. Das funktioniert nicht. Und ich weiß auch, warum alle unterschrieben haben. Selbst dieses Bindeglied von Anne Hathaway oder die Stanley Tucci-Figur, der ja immer am Rande, das sind ja drei weiblich starke Figuren, und wie er da so drumherum schwebt sozusagen und seinen Beitrag leistet und immer doch da ist, obwohl er so wirkt, als ob er nicht da ist. Das ist die große Stärke. Und du kannst den ganzen Film, er geht 190 Minuten, freust du dich, wenn die aufeinandertreffen. Oh, jetzt sitzen alle drei da, jetzt kommt das, weil das wirklich, das hat den Film so kurzweilig gemacht, weil die wirklich alle Bock auf ihre Figuren hatten, die Figuren auch toll sind, sie nur leider die meiste Zeit Belanglosigkeiten gefühlt irgendwie sagen. Oder sich eben über Mode unterhalten, was mich halt so ein bisschen abstellt. Aber da, diese Zwischentöne, das, wie es präsentiert wird, wie alleine gelaufen wird, wo die auch lag, das sieht doch alles teuer aus und am Ende sind sie auch in Mailand und alles groß und spektakulär. Das ist ganz toll gemacht. Also da haben die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Und deswegen, wenn du diese zwei Komponenten zusammennimmst, ist halt einfach ganz klar, das hat eine Zielgruppe, das hat eine Motivation und jeder, der diesen Film gucken gehen sollte, sollte sich diese Motivation auch vergewissern und auch im Klaren sein.
Ja, das war ja auch klar, dass es jetzt nicht hier irgendwie tiefgreifendes, tiefgehendes Kino ist.
Oh, man hätte auch, also ich meine, das sind ja alles auch Schauspieler, die, sag ich mal, untouchable sind, also die auch vielen kontroversen Rollen. Also Tanny Tucci hat ja zum Beispiel auch
In meinem Himmel hat er zum Beispiel
eine Oscar-Nominierung. Ja, aber was ich jetzt meinte, in letzter Zeit unter Edward Berger, wo das die Konklave eine ganz tolle Rolle gespielt, wo er auch sich selbst als Kirchenmann hinterfragt, also auch mal wirklich so ans Eingemachte geht. Und ich finde, so ein Film kann man auch mal sagen, dass das oft brotlose Kunst ist, dass das Style over Substance ist, dass man einfach sagen muss, diese Welt ist furchtbar, die ist grausam, die hat keinen Mehrwert, worum geht's? Und das hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht und Meryl Streep gehört jetzt für mich auch dazu. Die Leute werden ja trotzdem reingehen, selbst wenn Meryl Streep einen Monolog darüber halten würde, dass das der Untergang der modernen Zivilisation ist, sich mit Mode zu beschäftigen. Warum nicht? Warum nicht? Die Leute sitzen doch schon drin und sagen, oh, Tasche, Schuhe, Klamotten. Warum nicht auch mal sagen, warum ziehe ich mir das denn ein? Warum gucke ich Menschen 3 Stunden zu, wie sie rauf und runter laufen? Was ja eigentlich mal so, wenn ich jemanden erkläre, der jetzt irgendwie noch nie eine Modenschau gesehen hat, was ist denn das? Na, die ziehen halt Sachen an und laufen da rum. Wie? Und das guckst du dir 3 Stunden? Ja, und das ist ganz toll und alle Leute wollen das. Und da warum das nicht mal hinterfragen? Warum nicht da ein bisschen mehr Bissigkeit
hinkriegen? Aber wir kürzen es mal ab. Wir haben rausgehört, also das ist ein Film, den man sich anschauen kann, der funktioniert auf dieser Ebene. Ich will ihn jetzt aber auch nicht höher stellen, als er ist. Ich habe ihn nicht gesehen, ich will ihn nur anschauen. Nein. Okay. Was ist so ein bisschen das Ironie am Rande? Meryl Streep, weil wir eben gerade Sandra Hüller erwähnt haben, gehört mit auch zu den besten Schauspielerinnen, die es gibt. Und es wird später mal so sein, wenn man Meryl Streep erklärt, dass man dann nicht sagt, das ist die aus Silkwood oder das ist die in die Geliebte des französischen Leutnants gespielt
Hölle
hat
gehen.
Oder die durch die Hölle gehen, sondern es ist die aus den ABBA-Filmen und die aus den Der Teufel trägt Prada-Filmen. Also da, wo sie nun leben, das ist jetzt sozusagen das Label, das sind mit ihre erfolgreichsten Filme. Jeweils gibt es jetzt 2 davon. Schön, freut mich auch für Meryl Streep. Sie hat jetzt ja eine längere Pause gehabt und hat jetzt nur in Serien mitgespielt, in
Only Murders in the Building. Ja, aber vor allem die 2. Staffel auch von Big Little Lies. Also da, Meryl Streep ist da, auch bei Don't Look Up hat sie ja noch mitgespielt, aber ich muss sagen, das ist, also weil du sagst, einer der Besten, sie wird ja auch als GOAT, also als Greatest of All Time bezeichnet. Wenn du siehst, was sie hier leistet, weißt du auch, das ist ein Jahrhunderttalent, das ist ein 100-Talent, was sich schauspielt, was die, das Antizipieren auch der Figuren und auch das nuancierte Spielen und auch die Individualität und das Besondere, das wird Meryl Streep, kann alles spielen und das ist einfach wundervoll und ich hoffe, ich sehe noch 100 Filme mit ihr, sie ist einfach der Wahnsinn.
Und einen dieser 100 Filme könnt ihr jetzt sofort sehen, Der Teufel trägt Prada 2, läuft unter anderem im Cinestar in Erfurt und wir haben jetzt natürlich den Song, den wir eben ja schon so ein paar Takte gehört haben,
der ist so toll.
Großartig ist von Madonna, Vogue. What are you looking at? Thank you. Vogue, 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 was für ein Song von Madonna. Vogue, der natürlich sehr prominent auch mit vorkommt, auch im Trailer zu Der Teufel trägt Prada 2. Mhm. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Martin, an Christel und an Maria, die dieses Filmmagazin hören. Das macht schon mal 3 Leute, plus 4, 2, sind schon mal 5. Das ist nicht schlecht.
Das ist überhaupt nicht schlecht. Und wenn man, ich kriege keine Überleitung hin. Also, wir besprechen jetzt einen Film, Rainer, den du gesehen hast, obwohl ich ja eigentlich in dieser Sendung in letzter Zeit immer für die Kinder Filme oder Filme, die auch für Kinder zugänglich sind, besprechen darf. Und es gibt so eine Serie auch aus den, ich habe die früher, ich glaube auf ProSieben lief die und ich habe die ganz früh gesehen und für mich war das eine völlige Überwältigung, weil es eine Aneinanderreihung an Action-Szenen war und auch an Brutalität. Und das darf man ja immer nicht vergessen, denn da treffen zwei Tiere aufeinander, die in unserer Gesellschaft
Katz und Maus
nicht so sehr gesehen werden als Freunde. Es geht hier um die sprichwörtlichen Tom und Jerry. Tom und Jerry, die Serie kennt man eigentlich. Ich wüsste jetzt nicht, wer Tom und Jerry nicht zuordnen kann. Ich meine, man könnte mal hinterfragen, was die Sinnhaftigkeit der Serie war und was Kindern da vermittelt wurde. Aber eins nach dem anderen. Es ist also ein neuer Tom und Jerry Film ins Kino gekommen, der verlorene Kompass heißt und der läuft. Und Reinhard hat sich den gegönnt. Und du sagst uns jetzt mal, also Tom und Jerry tauchen wahrscheinlich auf, aber reicht es für einen ganzen Film?
Nein, es reicht nicht für einen ganzen Film, um das schon mal vorwegzunehmen. Und sie tauchen auf, verschwinden dann wieder, tauchen wieder auf, verschwinden wieder. Aber ich lasse das extra mal so ein bisschen nebulös. Wir hören uns mal einen kleinen Ausschnitt an aus Tom und Jerry, Der verlorene Kompass. Und so viel kann ich sagen. Der Trailer sagt in diesem Falle schon viel über den fertigen Film aus.
Kommen wir zum Kronjuwel unserer Ausstellung, dem Astralkompass, welchem unendliche Macht zugeschrieben wird. Und wie man den Kompass aktivieren kann, bleibt bis heute ein großes Rätsel.
Der Kompass muss hier sein.
Hat uns der Himmel wirklich einen Kater geschickt?
Er kam direkt aus dem Himmel mit dem Kompass.
Er ist ein Werkzeug des Himmels mit großer Macht. Wenn er in die falschen Hände fällt, dann schweben wir alle in Gefahr.
Soweit ein akustisches Schmankerl aus dem Film oder Eindrücke. Also erstmal hat man eine große Geschichte aufgezogen, es geht um einen Kompass und eben ähnliches und Tom scheint diesen bekommen zu haben, wahrscheinlich aus reinem Zufall. Ich weiß nicht, also die Geschichte trägt schon mal nicht. Also warum trägt sie nicht? Weil Tom und Jerry halt immer wieder nur auftauchen oder weil die Geschichte einfach nicht gut erzählt ist?
Das Schöne ist, dass du schon so, und das ist auch richtig, schon reingedeutet hast. Ich weiß nicht, ob ich eben das schon so hingeführt habe,
aber so,
so
wirkt
das hast
es
du dir
so.
Schon gedacht. Ja. Also der Trailer ist ja sehr konfus, das soll ja auch ein Trailer sein in der Regel, soll ja ein bisschen neugierig machen, aber das Ding ist, dass eben der gesamte Film wie ein Trailer ist, wo man denkt, was ist das jetzt hier? Und um das auch mal zu sagen, ich bin ja rein, weil natürlich wird hier die Nostalgiekarte gezogen. Das funktioniert bei mir. Werden wir auch später nochmal drüber reden, warum alte Serien mitunter dann auch schon dazu führen, dass man sagt, Mensch, das schaue ich mir doch gerne nochmal im Kino an. Ich habe gedacht, Mensch, Tom und Jerry habe ich früher als Kind immer gerne gesehen. Gehe ich mal rein ins Kino und gehe da rein. Es war neben mir noch ein anderes Kind und dann ging es auch schon
ihr wart also
los.
Zu zweit.
Wir waren, ja, und die Mutter des Kindes noch. Also wir waren zu dritt. Immerhin. Und es fängt an mit, dass es eine chinesische Produktion ist. Und ich dachte so, bin ich jetzt doch im falschen Kinosaal gelandet? Passiert mir ja manchmal, weil ich so, und jetzt so, von einem chinesischen Regisseur und dann aber wirklich irgendwo kommt noch Warner Brothers, da habe ich gedacht, ich könnte auf der richtigen Spur sein. Also um das schon mal zu sagen, es ist ein chinesischer Film, der mit ganz viel chinesischen kulturellen Elementen arbeitet, auch Figuren, aber die Tom und Jerry Figuren, die amerikanischen adaptiert hat. Das wirkte für mich so ein bisschen so, als wenn man die belgischen Schlümpfe in die japanischen Anime Prinzessin Mononoke reinmacht. Also es wirkte so überhaupt nicht passend. Also da war ich schon das erste Mal irritiert. Also und wenn man überhaupt sagen kann, dass so ein Hauch Tom und Jerry aufkam, dann war das nur die ersten 2 Minuten. Da gibt es eine Verfolgungsjagd eben durch ein Museum. Da ist eine Ausstellung, da ist
auch der Kompass.
Da ist auch der Kompass drin.
Oh, Entschuldigung, wollte ich spoilern.
Machen die beiden eben ihr Katz-und-Maus-Spiel, Tom und Jerry. Und dann reisen sie eben durch die Zeit, durch den Raum mit dem Kompass und landen dann irgendwo in China. Und du hast wirklich das Gefühl, ja, man will dem chinesischen Publikum jetzt nicht New York oder so vorsetzen, ein amerikanisches Setting, sondern verpflanzt das mal eben nach China. Und dann wird das sowas von konfus und dass ich dann wirklich nach 10 Minuten eigentlich das Interesse an der Geschichte verloren habe.
An sich finde ich den Ansatz gar nicht schlecht, sozusagen in unserer Globalisierung, die kann ja auch was das Erzählen von Geschichten auch was Tolles sein, dass
das
man neue
kann auch funktionieren.
Tom und Jerry, die können ja nicht reden. Können die hier reden?
Sie können hier nicht reden.
Gut.
Weiter, das finde ich gut, das wäre auch sonst, hast du vollkommen recht, das ist theoretisch ein Pluspunkt, aber eben dann auch der Minuspunkt, weil natürlich die anderen Figuren reden können. Und gut, da könnte man auch wieder sagen, da könnte man was Spannendes draus machen.
Ja.
So in die Metaebene gehen. Warum können die nicht reden?
Sind Inklusion.
Sind es etwa, ja. Aber es funktioniert eben nicht so. Und jemand, der ja vielleicht gar keine Ahnung hat, wie jetzt das Kind, mit dem ich noch drin war, der vielleicht einfach nur einen schönen Trickfilm sehen will, der wird vielleicht denken, warum ist das eigentlich so? Es erklärt sich ja nicht wirklich. Aber wie gesagt, deswegen ist es so ein wilder Mix, mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann. Es ist sehr gut animiert, ja, es gibt auch rasante Kamerafahrten, aber es ist wieder so ein Beispiel dafür, dass man denkt, es nützt die beste Animation nichts, wenn das eben einfach so ein Kauderwelsch ist. Ja. Also alles in einen Topf geschmissen, einmal umgerührt und fertig ist Tom und Jerry, der verlorene Kompass.
Soweit unsere Einschätzung, das brauchen wir eigentlich gar nicht weiter ausführen und Pixar zeigt uns ja immer wieder, wie wir eine gute Geschichte haben mit guter Animation. Hier ist das nicht der Fall, man kann ihn sich aber trotzdem noch angucken, deswegen der Hörerservice von uns. Er läuft noch im Cinestar, einmal am Tag, heute 13.50 Uhr, morgen 13.45 Uhr, 13.55 Uhr wieder.
Also täglich immer täglich, so gegen 14 Uhr, kann man sagen.
Ist so ein Mittagshäppchen. Weißt du, danach geht man dann noch auf den Spielplatz oder so.
Dafür ist es in Ordnung, aber auch nicht mehr. Also man muss wirklich sagen, eigentlich ist es nicht mal das. Also wartet lieber auf den nächsten, wie du sagst, guten Pixar-Film.
Hoppers läuft übrigens noch, habe ich gesehen. Also warum nicht den letzten Pixar-Film gucken gehen?
Das kann man auch machen. Übrigens, wenn es einen Grund gibt, warum ich mich freue, Tom und Jerry beschworen zu haben, dann natürlich nur deswegen, weil wegen der guten alten Zeiten hören wir natürlich jetzt den Tom und Jerry Song, den es ja nur in Deutschland gibt.
Den es nur in Deutschland gibt.
Von Udo Jürgens, ihr wisst schon, diesen hier.
Als Mann der Tat ist man beim Chef gut angeschrieben. Da machte ich mich an die Sekretärin ran. Ich tat mein Möglichstes und hab wohl übertrieben. Denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann. Er bat mich zu sich und er sagte, Sie verstehen wohl, es wäre schrecklich, wenn wir Sie bei uns verlieren. Ich weiß auch nicht, wie's ohne Sie hier weitergehen soll. Doch wollen wir das ab nächsten Ersten mal probieren. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das geben, einer, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich sah die schönste Frau, die jemals mich betört hat. Und es war richtig Liebe auf den ersten Blick. Ich fühlte, dass sie mich im Stillen schon erhört hat. Und dachte, Mann, was hast du wieder für ein Glück. Ich wusste ganz genau, dass diesmal alles klar war. Sie schlug die Augen zu mir auf und sagte dann, Du bist der schönste Mann, der für mich jemals da war. Ich heiße Dieter und mit dir fang ich was an. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie süß von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das geben, einer, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir. Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir. Es blühen Herbstzeitlosen, sagen tröstend zu mir, was macht das schon, wenn ich einmal verliere? Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir.
Der gute alte Udo Jürgens mit vielen Dank für die Blumen aus der Zeichentrickserie Tom und Jerry, die in Deutschland aus verschiedenen Cartoons zusammengeschnitten wurde. Die gab es im Original gar nicht in dieser klassischen Serienform, aber hier hat man eben dann so Halbstünder draus gemacht und eben Udo Jürgens hat eigens diesen Song für den deutschsprachigen Markt komponiert. Also wirklich was Besonderes, was Eigenes.
So gut, passt der ja gar nicht zur Serie. Also wir sind in dem Text ja nochmal durch. Übrigens nicht mehr zeitgemäß der Text. Hätte man fast eine Triggerwarnung rausreden müssen. Der Song hat nie für mich zu der Sendung gepasst. Also das war schön, dass
der da. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich habe damals gar nicht so auf die Texte gehört.
Er hat in dem Intro so auch Blumen irgendwie in der Hand und dann war das für mich so, Blumen. Und dann war das auch irgendwie so, aber das war der einzige.
Die Idee ist ja so als Metapher, dass du immer eins übergezogen kriegst. Und das ist ja so, dass bei Tom und Jerry ja immer.
Ich habe den immer eher positiver
gesehen. Einer der beiden den anderen austrickst und sich freut.
Ja, eigentlich ist ja immer das Gleiche, die Katze verliert immer. Also machen wir uns ja nichts vor. Es ist ja eher für Kinder, die Maus hat auch Chancen. Also ganz zu schweigen davon, dass die Maus ja auch Brutalität aus. Also ich finde die ja unfassbar brutal. Also sollte man das mal als Realverfilmung machen, wäre auf jeden Fall ab 18, weil beide sich gegenseitig auf jeden Fall hart wehtun würden.
Das stimmt. Es gibt ja auch die Hardcore-Variante Itchy und Scratchy in den Simpsons. Ist ja so ein bisschen da eine kleine Anspielung.
Und hier, da hat man die Meta-Ebene. Also Simpsons haben verstanden, was ein Merkmal der Serie ist.
Von Kinderserien, wobei Simpsons ist nicht wirklich eine Kinderserie, ist eher für Erwachsene. Oh. Vielleicht eine gute Brücke jetzt zum Erwachsenenfilm. Rose heißt der Film, benannt nach der Hauptfigur Rose, gespielt von Sandra Hüller. Ein Film, der uns ins 17. Jahrhundert nimmt. Und Patrick, du kannst gerne mal erzählen, worum es geht, und wir können dann auch noch einen kleinen Ausschnitt zu Hilfe ziehen.
Sandra Hüller spielt eine Figur, die aus dem 30-jährigen Krieg zurück in einen Ort kommt und dort sich ausgibt, und das ist auch schnell klar, als Mann. Und sie ist aber eindeutig eine Frau, hat aber die Figur irgendwie angenommen und schafft es, in diesen Alltag da hineinzukommen. Das Problem ist nur, dass sie dadurch aber auch richtig stark in den Alltag der Gemeinde hineinkommt und dadurch natürlich auch gewisse also wenn man im 17. Jahrhundert im Dorf ist, geht es ja zum Beispiel auch darum, was machst du für die Gemeinde, auch das Thema Fortpflanzung etc. sind Themen, und das könnte ja, wenn man eine Frau ist und ein Mann präsentiert oder als Mann agiert, zu Schwierigkeiten führen.
Und wir hören jetzt mal einen ganz kleinen Ausschnitt an, und du hast den Film das erste Mal auf der Berlinale gesehen und hast auch ein paar Töne mitgebracht.
Ja.
Und zwar hören wir auch mal Regisseur Markus Schleinzer, was er sich dabei denkt, was an dem Film für ihn interessant war an der Geschichte. Und wir hören auch die Hauptdarstellerin Sandra Hüller in Englisch reden, wie sie auch die Figur sieht. Also zunächst erstmal einen Ausschnitt und dann eben die beiden Töne der beteiligten Rose.
Als Soldat hat der Herr für das Land gekämpft. Das heißt aber nicht, dass er dem Kampf mit dem Land gewachsen ist.
Ich hab nie erdenken können früher, an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen.
She uses this drag as a disguise to live in safety and to have a life of her own. If she says that only to... If it's a lie, I don't know, and honestly, I don't care. But I played a woman who is pretending to be a man. I didn't play a man.
Der Grund für Frauen in die Hose zu steigen ist mannigfaltig, sei es um Zwangsverheiratung zu entgehen oder wenn man in der Position ist, das alleine stemmen zu müssen, um überhaupt Zugang zu erhalten am Arbeitsmarkt. Teilweise haben Frauen auch auf Reisen kurzfristig einfach die Hose angezogen aus Angst, überfallen oder vergewaltigt zu werden. Es gab auch jede Menge Menschen, die vielleicht heute als lesbisch oder transgender gelesen werden könnten. Damals gab es noch keinen Begriff, kein Verstehen, kein Wort dafür, also Menschen auch, die keine Ahnung hatten. Es gab Piratinnen, es gab eiserne Jungfrauen. 100 Jahre nach dem Tod von Jeanne d'Arc hat man beschlossen, dass es ganz gut ist, wenn man Frauen in so Ritterrüstungen schiebt und sie Soldaten hinhält und sagt, schaut's, wenn die das anziehen kann, könnt ihr umso tapferer auch für unser Land sterben.
Soweit Markus Schleinzer, Regisseur von Rose. Wir hören schon raus an seinem Idiom, an seinem Dialekt. Er ist Österreicher. Mhm. Und vorher haben wir auf Englisch die Hauptdarstellerin gehört, Sandra Hüller. Und davor nochmal ein Stück aus der Geschichte aus Rose. Mhm. Und wir haben ja eben so ein bisschen was mitgenommen. Ne? Also da wurde ja schon auch ein bisschen gedeutet oder auch so Formulierungen wie in die Hose gehen. Mhm. Und damit spielt der Film ja auch. Ne? Das erzeugt möglicherweise auch seine Spannung. Das wäre vielleicht auch eine Frage an dich. Der Film ist ja sehr ruhig, in ruhigen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt.
Ja.
sehr langsam auch erzählt. Ja. Hat es für dich funktioniert?
Ja, aber das liegt einfach darum, also erstmal muss man sagen, was er hier auch so, ich war auch übrigens auf der Pressekonferenz, by the way, die wollte ich mir nicht schenken, und was er hier und was diese Pressekonferenz auch so gesagt hat, dass das erstmal in erster Linie ein Statement-Film ist. Also es ist schon ein unangenehmer Film, deswegen auch das Schwarz-Weiße, auch die Bilder muten dreckig an und auch Mindeststandard quasi, was für uns ja kein Luxus wäre sozusagen, und vor allem ganz stark kriegen wir auch die Zweifel und Ängste unserer Hauptfigur einfach gezeigt. Also die ist stark, aber die ist auch angeschlagen. Also sie hat zum Beispiel so eine Narbe im Gesicht, weil da eine Kugel reingekommen ist, und sie nuckelt immer an dieser Patronenhülse. Was ja, also ich weiß nicht, jeder, der schon mal Metall im Mund hatte, weiß, das ist jetzt keine leckere Sache. Ne? Und das zeigt auch, wie hart sie umgeht mit dieser Welt und wie hart sie sich auch macht. Und das ist eine zeitlose Aussage einfach. Das ist, und ich würde das gar nicht auf Frauen runterbrechen, hier natürlich im Frauenkontext, aber allein dieses nicht in Rollensituationen hineinzupassen, nicht gesellschaftskonform zu sein, er hat das wundervoll eben auch gesagt, es gab einfach manchmal keine Begriffe für etwas. Kinder waren im 20. Jahrhundert einfach kleine Menschen, bis irgendjemand gesagt hat, nee, die sind kognitiv anders zu bewerten. Und das ist einfach hier so ein schönes Statement, weil uns das eigentlich an heute ganz doll erinnert. Und das war auch das Thema, deswegen hat Frau Hüller auch eben im Interview noch gesagt, ich spiele eine Frau, die einen Mann spielt und nichts anderes. Sie hat nie versucht, ein Mann zu sein. Und das ist einfach die große Stärke des Films. Und das funktioniert auch innerhalb der 93 Minuten. Also gerade der letzte Akt ist aber auch, muss ich sagen, ja auch schon im zweiten Akt, das wird sehr hart. Also das ist ein Nervfilm und auch ein unangenehmer Film, und der scheut sich auch keine Themen auszusparen.
Aber wir können doch mal sagen, also unangenehm, das können wir schon mal mitgeben. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gut besetzt. Also neben Sandra Hüller spielt die Theaterschauspielerin Caro Braun. Wir sehen auch Godard Giesen, den haben wir eben schon kurz gehört. Als
Robert Quistek auch.
Robert Quistek ist dann auch am Ende zu sehen. Und man merkt, also insofern, Markus Schleinzer hat natürlich auch Ahnung vom Casting, kann man ja erwähnen. Er hat vorher als Casting-Direktor gearbeitet, unter anderem das Weiße Band auch besetzt.
Merkt man auch.
Kriegt man auch mit.
Also das hat ja Haneke auch schon gesagt, beim Weißen Band ging es ja darum, Menschen zu besetzen, die wirklich in der Zeit so aussahen, weil die Körperformen noch anders waren und Gesichtszüge anders waren. Das merkt man auch hier, die sehen alle aus. Also hier erstmal eins mit Sternchen, Set-Design und Auswahl des Aussehens, also die visuellen Komponenten sind großartig. Trotzdem muss man ganz klar sagen, das ist eine One-Woman-Show. Das ist, machen wir uns nichts vor. Wir warten auf Sandra Hüller. Sandra Hüller kommt, Sandra Hüller spielt bis zum Ende des Films, und Sandra Hüller ist pures Talent. Das ist so schön, wie sie, ich meine, wir haben sie ja dieses Jahr wirklich in Der Astronaut gesehen, und ich meine, wir sehen sie ja dieses Jahr noch in Digger, also den neuen Cuarón-Film. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass diese Frau, das ist magisch, die zieht das an, und ob sie an so einer Kugel nuckelt oder ob sie mit einem Gewehr auf Bärenjagd geht, das ist alles die Figur. Das ist nicht Sandra Hüller, sondern Sandra Hüller wird zu dieser Figur. Und das ist, auch wenn sie, es wird ja immer so gesagt, sie hätte so wie Christoph Waltz immer so eine gewisse Attitüde, immer irgendwas, das kann nur sie, finde ich bei Sandra Hüller, das ist unterschätzt. Sandra Hüller verschwindet und wird zur Figur. Und das ist so toll, wie sie mittlerweile auch, und das finde ich so schade, das gibt es so selten in der Welt, und das gibt es auch nur im Frauenbereich, dieses große Divenhafte, diese Schau, wie Juliette Binoche oder Catherine Deneuve, die können das, die haben so eine Aura, wenn sie die Leinwand betreten, und nur auf der Leinwand, das wäre verschwendet fürs Theater, tut mir leid, und wenn die kommen und die Leinwand erfüllen, so möchte ich es denn, dann merkst du einfach, okay, ich sehe hier was Besonderes, ich sehe hier was Einzigartiges, und das hat die Berlinale, ich bin ja nicht immer mit den Entscheidungen zufrieden, hier eindeutig auch gesehen, weil das ist eine komplette Leading Role Film.
Also ein Loblied nochmal auf Sandra Hüller, die ja auch den silbernen Bären auf der Berlinale bekommen hat. Ihr zweiter silberner Bär nach Requiem, 20 Jahre Pause dazwischen.
Ganz so schlecht kann sie ja nicht sein.
Sie ist wirklich so eine der Schauspielerinnen der Stunde. Und Rose, den könnt ihr aktuell schauen in Weimar. Und zwar im Lichthauskino läuft dieser Film in der Abendschiene um 19.30 Uhr. Oh. Also da könnt ihr vorbeischauen, also könnt auch nochmal gucken unter lichthaus.info. Aber er läuft 19.30 Uhr aktuell. Immerhin läuft er noch, und das ist erstmal
sehr wichtig. Und ich möchte aber sagen, ich hoffe, dass danach die Sonne scheint, weil es ein sehr düsterer und auch tragischer Film ist. Also danach vielleicht, wenn man zusammengeht, noch eine Limo oder so trinken oder ein Stück Kuchen essen, weil das ist wirklich, also ich weiß noch, wie ich bedrückt, also ich bin Gott sei Dank gleich in die Pressekonferenz, man huscht ja schnell rüber. Ich war ganz froh, dass ich mit dem Cast sozusagen das ausfaden konnte, weil er wirklich, und der geht auch nur 93 Minuten. Und ich merke aber, dass ganz viel in meinem Kopf hängt jetzt so, also wir haben ja auch so ein Rethink, wenn wir nochmal über die Filme dann, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist und ich auch mit Leuten darüber gesprochen habe, und ich muss ganz klar sagen, hier bleibt ganz viel im Kopf hängen. Also ich sehe noch die Szene später, ich will nicht sagen, wo sie denn am Ende des Films ist, das ist markerschütternd und das spielt sie brillant. Also das, da muss ich wirklich sagen, danach bitte mal einen Arm nehmen, mal kuscheln, wenn man jemanden hat und vielleicht was Süßes so zu sich nehmen.
Wir können ja nur anbieten, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Musik hören, ja, und zwar in dem Fall von Goran Bregovic, Filmmusik.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Some mandolins.
Also wir mögen den Song, Patrick und ich.
Auf
also
jeden Fall. Wir
lassen auch unsere Hüften kreisen.
Ja. Das war auch Schultern ein bisschen.
Auch die Schultern sogar ein
sehr
bisschen.
So eine Welle.
Filmmusik von Goran Bregovic aus Arizona Dream von Emi Kusturica. Mhm. Ein Regisseur, der vor allen Dingen in den 90er Jahren sehr angesagt war. Arizona Dream war damals mit Johnny Depp und Faye Dunaway. Später hat er dann auch Underground gemacht und vor allen Dingen sehr beliebt unter Studierenden Ende der 90er Jahre. Schwarze Katze, Weißer Kater. War echt, ich nehme mal das Wort, der Kultfilm.
Also der hat halt eine gewisse Stimmung wiedergegeben, auch der Soundtrack war ja damals, der geht ja auch in diese Richtung, das Besondere und vor allem, weil es auch in Europa wie so eine fremde Welt war, es war wie so Mittelerde, hatte ich so das Gefühl, die lebten da so auf Schiffen auch und unsere Hauptfigur, der ja übrigens später mit A Serbian Film, wo er Hauptrolle übernommen hat, nochmal für Furore international gesorgt hat, war aber so ein, ich glaube, es gibt immer so Filme, die einen gewissen Nerv treffen, so ein Gefühl einfach treffen. Und ich glaube, dass der Film einfach da gut reingekommen ist. Und ich würde auch sagen, also selbst zu meiner Studienzeit war das noch ein Kultfilm.
Deswegen unbedingt nochmal anschauen, überhaupt mal anschauen. Schwarze Katze, Weiße Kater. Goran Bregovic übrigens damals auch durch diese Filme sehr begehrt, war regelmäßiger Gast in der Kulturarena in Jena, aber jetzt eben länger auch nicht mehr. Aber damals war er eben wirklich extrem gehypt, eben durch seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Emi Kusturica.
Zwei glorreiche Halunken, die Kino-News.
Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Auch ich leiste meinen Beitrag.
Möchten Sie mehr wissen?
Ja, selbstverständlich wollen wir mehr wissen und wir haben mal geschaut, was wir alles so machen können und wir müssen gar nicht weit gehen. Wir müssen einfach nur auf die IGA gehen. Da findet dieses Wochenende der Comicpark statt von 10 bis 18 Uhr. Comics heißt ja für uns, für mich in meiner Zeit noch einfach nur die Mosaikhefte. Wir hatten ja nicht nur die
DDR. Ja, gar nicht hatten wir.
Inzwischen hat man ja sehr viel. Was hast du gern gelesen früher als Kind?
Ich hatte, wie heißt denn das, Mickey Mouse Magazin war meine Comics.
Das lustige Taschenbuch.
Nee, dieses Magazin. Mhm. Da gab es ja dieses Taschenbuch, das war mit so viel Comic, da waren nochmal so ein bisschen Informationen auch so drin und immer nur so drei kleine, gibt's ja heute auch und die hatten immer so Gimmicks auch drin, so Plastikscheiß, der dann nur eine Woche hielt, aber das habe ich mir immer gerne gekauft und Comics. Boah, ich bin nicht so der Comic-Fan als Kind gewesen. Also das war jetzt nicht mein. Also ich mochte auch lesen nicht. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich habe erst später im Studium und vorher eigentlich angefangen, groß zu lesen. Aber ich muss sagen, dass das Bildabfolgen für mich sehr entspannend waren. Also ich habe mir immer den Kontext einfach aus den Bildern und nicht aus diesen, Sprechblasen herausgezogen. Ja, und später, aber man muss ja auch mal sagen, ich meine, Comic ist ja auch nicht mehr das, was wir jetzt als Comic so auch lustiges Taschenbuch oder Mosaik bezeichnen. Das sind wir ja meilenweit von entfernt. Also alle können jetzt The Walking Dead sich angucken. Ich meine, allein die Animes, also die Mangas, Entschuldigung, auch bevor ich den Fehler mache, die Mangas, die ja wirklich den deutschen Markt auch geflutet haben und auch solche Sachen wie Berserker oder dann ist ja auch der amerikanische Einfluss einfach wesentlich stärker geworden, dass auch sowas wie Green Lantern und ähnliches oder Superman, Batman Comics einfach zu uns rübergekommen sind. Und heute kennt man ja sogar Autoren. Also das muss man sich ja auch mal, ich weiß jetzt nicht, ob du früher schon wusstest, wer die Mosaikhefte, ob du da geguckt hast, oh, Zeichnungen von und heute stehen die ja auf dem Cover drauf. Gerade bei den wirklich großen Comics ist es wichtig, oh, wer hat's denn geschrieben?
Bei Mosaikheften und Hannes Hegen heißt er, glaube ich, der Mann dahinter. Also, aber da hast du schon recht, das war damals nicht so Thema und das hast du eben auch gut beschrieben, dass heute ganz andere Zeiten sind und man auch in den Begrifflichkeiten schon merkt, dass man nicht einfach sagt Comics, sondern Manga, Anime, Graphic Novel und so weiter. Also das spricht ja schon dafür, dass es da ganz unterschiedliche Strömungen gibt. Und der Comicpark ist auch deswegen gut, weil man erstmal sehr viel verkleidete Menschen eben treffen kann dieses Wochenende auf der EGA und sich austauschen kann. Und damit ihr mal so ein Gefühl bekommt, wie das so klingt, hören wir mal rein, als ich da so ein paar Leute getroffen habe.
Also ich komme aus der Nähe von Glauchau, also Sachsen, und ich stelle She King Shuan da. Aus Heaven of Shield Blessing.
Ja, also ich komme aus der Nähe von Hannover und ich bin auch aus Heaven of Shield Blessing, halt Heshuan. Schwarze Wasser.
Geht nicht.
Tschüss. Ich bin Aloy aus Horizon Zero Dawn.
Ihr müsst euch vorstellen, unsere Hörer und Hörerinnen, also wir wissen immer weniger Bescheid. Was ist das für ein Anime? Also nimm uns mal mit.
Ich bin aus einem PlayStation-Spiel und zwar ist das eine Kriegerin, die gegen Maschinen in der Zukunft kämpft.
Ah, interessant. Und diese Kostümierung ist immer die Frage, ob man sich das so zusammenkaufen kann, ob das selbst genäht ist. Also wie ist es bei dir?
Bei mir ist alles selber gemacht. Die Outfits kann man von dem Charakter auch leider nicht kaufen.
Und wie lange hast du gebraucht, um dich da heute genauso zurechtzumachen? Das ist ja schon ein gewisser Aufwand.
Also mit Make-up und alle Schichten, also es sind ja mehrere Lagen, die ich trage, bestimmt 1,5-2 Stunden.
Ja, das ist schon ein bisschen, 1,5-2 Stunden, um sich da so zurechtzumachen. Patrick, wir kannten jetzt oft die ganzen Namen nicht, aber du kanntest jetzt eben das letztgenannte Computerspiel.
Ja, Horizon, aber das war auch Horizon Dawn. Also ich kenne das Spiel Horizon, ich hätte jetzt nicht sagen können, was das ist, aber uns ist schon aufgefallen, auch vorher, dass das natürlich unfassbar viele Nischen sind. Und ich finde, das ist aber ein Geschenk, weil die Cosplay ist für mich wie eine Spielwiese, das sage ich ja immer auch gerne. Und es gibt hier keiner, der nicht gewollt ist oder der gerne willkommen ist. Das klingt vielleicht besser. Alle sind da, und ob das aus einem Computerspiel ist oder ob das aus einer Anime-Serie ist oder ob das aus einem Manga ist, also um hier nochmal die Unterscheidung zu machen, oder aus einem Comic, ganz klassisch, oder ob das aus dem Star-Wars-Universum ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe heute nochmal überlegt, wenn ich hingehe, ich habe noch so eine Robe zu Hause und ich würde mich gerne einfach rot anmalen wie Darth Maul, der einfach eine Robe trägt, eine Mönchskutte und ein bisschen so einen eigenen Stil auch macht. Selbst das ist einfach willkommen. Und selbst wenn ich heute da nur hingehe und ein T-Shirt anhabe, wo draufsteht, May the Force be with you oder so, keine Ahnung, dann würde das auch schon akzeptiert werden. Also diese Akzeptanz und dieses Wohlfühlen, und man geht ja auch durch die Stadt, ich finde, man atmet auch immer ein bisschen, wenn der Comic Park so da ist, dass man dann schon am Bahnhof, habe ich heute Morgen schon die ersten Verkleideten gesehen, die natürlich zum Startschuss schon da sein wollten. Das ist einfach wunderschön. Ich mag einfach diese Stimmung, diese Atmosphäre, und es hat nichts Aggressives, es hat nichts mit Competition, auch wenn es eine, aber wenn die da auftreten, also gibt es ja auch Cosplay-Wettbewerbe, was ja ganz toll ist, wo da wirklich Leute auf die Bühne kommen, die da auch eine Performance zu abliefern. Und ich glaube, man darf da auch nicht teilnehmen, wenn man es gekauft hat. Man muss das, glaube ich, auch selber. Da sind die auch ganz streng.
Das weiß ich nicht genau. Kann sein,
die sind, aber die haben auch Auflagen. Und da muss man einfach sagen, das sind wirklich, das geht manchmal so ein bisschen, also ich würde fast sagen, parasoziales Verhalten, um es mal auch kritisch zu hinterfragen. Aber diese Identifikation und diese Freiheit, die man sich heute erlauben kann, die ist einfach großartig.
Und deswegen sagen wir ja nochmal, dieses Wochenende in Erfurt, der Comic Park findet wieder statt von 10 bis 18 Uhr. Ja. Schaut einfach mal vorbei auf der EGA. Wir werden auf jeden Fall auch vorbeischauen. Oh. Nicht verkleidet, wohlgemerkt. Also ich hatte überlegt, ob ich mein Darth Vader Kostüm anziehe, aber es passt nicht mehr.
Was?
Aber du hast ja sogar Jedi-Ritter Kostüm. Ne?
Na, ich habe Obi-Wan. Ich war letztes Jahr als Obi-Wan mit Lichtschwert.
Gehst du auch dieses Jahr wieder?
Naja, mein Sohn will das, aber ich weiß nicht, ob ich so. Ich war ja letztes Jahr schon so da, aber an sich werde ich es wahrscheinlich machen. Wir gehen auch zu dritt hin. Also
dir steht das auch. Also du passt, also bist ein guter Obi-Wan.
Das finde ich auch. Auch meine Frisur kann ich da gut anpassen.
Richtig, ich wollte gerade sagen, du trägst dir das ganze Jahr die Obi-Wan-Frisur.
Ich bin Obi-Wan.
Du bist Obi-Wan. Wir blicken noch mal ein bisschen voraus. Das ist ja dieses Wochenende. In genau einem Monat gibt es wieder den Goldenen Spatzen, das Kindermedienfestival, eine Woche lang. Und wir berichten dann auch live, und zwar am Mittwoch, den 10. Juni von 14 bis 18 Uhr aus dem großen Kino. Und jetzt gab es erstmal die Programmpressekonferenz, also wo das Programm vorgestellt wurde. Man muss dazu sagen, das ist so ein Querschnittsfestival. Da werden also Produktionen vom Kinderkanal vorgestellt, aber auch von anderen, von Super RTL. Also was ist alles so an Animationsserien gelaufen, was an Kinderserien, was gibt es aber auch an Videospielen. Mhm. Das ist ein guter Überblick, und Kinofilmen natürlich.
Ja.
Und bei der Programmpressekonferenz hat die Leiterin Elisabeth Wenck einfach mal gesagt, ja, man, bei den Sichtungen entdeckt man dann doch irgendwas so wie den roten Faden.
Der rote Faden, der sich durchzieht, ist, dass Kindheit vielfältig ist, dass sie divers ist, nicht nur im Sinne von Bevölkerungsanteilen, sondern auch von Interessen, von Emotionen, die wir spüren, von Dramen, die wir erleben. Und das muss wirklich nicht immer das große Drama sein. Auch das sieht man natürlich immer, die große Ich-muss-die-Welt-retten-Geschichte. Aber manchmal ist es auch so was Kleines, wie dass man eine Katzenhaarallergie entwickelt und seine geliebte Katze aufgeben muss. Und das ist, glaube ich, für Kinder genauso dramatisch.
Ich vermute, dass sie auf den Film Koschka anspielt, der da läuft. Da geht es um eine streunende Katze von Bernd Sahling. Und da bin ich deswegen neugierig, weil Bernd Sahling hat für mich letztes Jahr mit den besten Filmen gemacht, die ich da gesehen habe. Ab morgen bin ich mutig. Mhm. Jetzt läuft also unter anderem Koschka.
Eröffnungsfilm, ein Kurzfilm?
Ein Spielfilm.
Spielfilm.
Also wirklich Spielfilm.
Weil die Prämisse klingt kurz, aber es geht wahrscheinlich um Abschied und Trennung.
Ja, also wie immer, wenn es um Katzen geht.
Aber das wird ja immer mit vermittelt.
Unterjochung. Das kann man sagen. Also, und das können wir auch schon mal mit erwähnen. Ihr könnt erstmal auch in Ruhe nachschauen unter goldenerspatz.de, was eigentlich das Programm ist, jetzt auch ja online, was alles läuft. Ein Schweizer Film wird den Anfang machen, ist der Eröffnungsfilm. Der wird dann am Sonntag, den 7. Juni in Gera gezeigt. Plitsch, Platsch, Forever. Es geht um ein Schwimmbad, was geschlossen werden soll, und das wollen zwei Jugendliche verhindern.
Ein Brunnenbad, nee.
Nee, das ist irgendwo wahrscheinlich in der Schweiz.
Ach so.
Dieses. Und dann, da hören wir auch mal einen kleinen Ausschnitt uns an, und ich sage auch, warum wir uns den Ausschnitt anhören, wird ein Film gezeigt namens Der letzte Walsänger, ein Animationsfilm.
In den uralten Zeiten brachte der Gesang eines Walsängers alle näher zusammen.
Vincent, unsere Aufgabe besteht darin,
jedes Wesen im Meer zu beschützen.
Bis nur noch ein Walsänger übrig blieb.
Ich bin aber kein Walsänger.
Vincent, ich bin noch im Weg!
Was ist los?
Man nennt es den Leviathan. Dein Vater hat es hier vor vielen Jahren besiegt.
Oh, Walter, wieso bist du kein Nanny für einen Barack?